Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder mit einem Beitrag zu Ferngläsern. Die Frage, welches Fernglas soll ich mir denn kaufen oder besorgen, ist eine, die mir vergleichsweise häufig gestellt wird. Und ich kann da nur meine persönliche Sicht zu wiedergeben. Ich bin jetzt da kein Optiker und auch kein technisches Institut, was sämtliche Fernglasmarken, sämtliche Produkte im Blick hat und durchgetestet hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon ein paar Jahre Erfahrung draußen und einige Ferngläser schon genutzt und auch schon viele Ferngläser in der Hand gehabt, weil ich bin ja immer mit anderen Fotografen oder Forschern oder Naturliebhabern draußen und die haben auch alle Ferngläser und da schaut man dann halt auch mal durch. Also so, dass ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick habe, habe auch deren Meinung gehört und von daher heute meine ganz subjektive Sicht und Empfehlung zu der Geschichte, welches Fernglas ist denn das Richtige? Vielleicht erstmal einmal vorne weg. Ich werde auch nicht bezahlt, ich kriege keine Provision. Vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen. Im Internet gibt es einige Vergleichstests oder Überblicksportale, Beiträge, die sagen, was ist gut und richtig bei einem Fernglas. Da gibt es einige wenige, die ich wirklich gut finde und zutreffend. Die muss man jetzt nicht immer 100% teilen, aber da hat man dann das Gefühl oder da weiß jemand, wovon er schreibt. Es gibt eine viel größere Zahl, wo ich nicht das Gefühl habe, dass der oder diejenige schon mal mit einem Fernglas draußen Tiere beobachtet hat. Da werden dann teilweise auch Tabellen veröffentlicht, wo dann einfach nur die Werbebotschaften der Hersteller abgeschrieben werden oder wo dann die technischen Daten nebeneinander stehen und die werden dann halt miteinander verglichen und dann wird irgendwie ein Testurteil abgeleitet. Und das ist dann teilweise ein bisschen fragwürdig, gerade wenn die Zahlen, die in dieser Tabelle stehen, ja nicht die sind, die entscheidend sind, ob ich jetzt ein gutes Glas habe oder nicht. Aber dazu vielleicht später mehr. Also nur vielleicht vorneweg die Botschaft, das Internet ist als Informationsquelle da nicht immer so hilfreich. Da muss man schon so ein bisschen Vorwissen haben. Okay, worauf kommt es jetzt an? Zu Beginn einmal, es gibt so zwei grundsätzliche Bauarten von Ferngläsern. Das eine, was man meistens findet, ist die Dachkantbauweise. Das sind diese geraden Ferngläser und dann gibt es noch diese gewinkelten, die man auch noch von früher kennt. Das ist die Poroprismenbauweise, ne? Also so gewinkelte Ferngläser, wie früher die Kapitäne hatten oder die Jäger. Die gibt es immer noch. Die haben durchaus auch ihre Berechtigung. Also die sind vor allen Dingen etwas preiswerter, also weniger aufwendig zu bauen als diese Dachkant-Ferngläser, haben ein paar Nachteile. Also sie sind nicht ganz so kompakt und auch schwerer abzudichten gegen Staub oder Feuchtigkeit. Sonst habe ich nicht so ganz viel Erfahrung damit. Ich kenne auch nicht viele Leute, die noch mit solchen Ferngläsern unterwegs sind. Aber es gibt so von Swarovski, das habe ich, das kostet um die 1000 Euro. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Glas und ich habe auch schon einmal in meiner Greifvogel AG gehabt, der hatte ein halbwegs günstiges Pentax-Poroprismenglas. Das fand ich eigentlich so bei Tageslicht auch ganz gescheit. Also es ist nicht so, dass das alles nichts taugt oder irgendwie veraltet ist. Wenn man da auf ein gutes Glas stößt, wo vielleicht die anderen Kriterien zutreffen, die ich euch heute vorstelle, dann kann das durchaus auch eine gute Wahl sein. Okay, kommen wir vielleicht zu den beiden Zahlen, die viele Leute zuerst interessieren. Auf den Ferngläsern steht dann so ein 10x32, 8x42, 12x45. Und was ist das denn eigentlich? Also die Zahl, die vor dem Mal steht, das ist der Vergrößerungsfaktor, die Vergrößerung. Das ist meistens so 7 bis 10-fach ist so der Durchschnitt. Es gibt auch schon mal 12-fach oder 15-fach, das ist aber eher selten. 8 oder 10-mal ist eigentlich das Häufigste. Und das heißt, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Reh 1000 Meter entfernt von mir steht und ich habe ein Fernglas mit 10-facher Vergrößerung, dann sehe ich das Reh 100 Meter entfernt von mir stehen. Ja, also 10-mal so nah wie in Wirklichkeit. Das zweite, die zweite Zahl ist der Objektivdurchmesser am Ende des Fernglases. Also 8 mal 30 heißt 30 mm, also 3 cm Durchmesser am Ende des Fernglases. Dementsprechend beim 8 mal 56 wären es 5,6 cm. Was habe ich davon? Das ist jetzt zum Beispiel was, da kommen wir zu witzigen Kennzahlen, die häufig ja, in einer Art und Weise, wie ich es vorhin beschrieben habe, verwendet werden. Die werden als Gütemaßstab genommen und die taugen dazu eigentlich nicht wirklich. Dann werden solche Zahlen wie Dämmerungszahl oder Lichtstärke als Qualitätsmerkmal genommen oder damit Eigenschaften verbunden. Dabei sind es einfach nur mathematische Kennzahlen, die dadurch entstehen, dass man dieses 8 und das 56 zum Beispiel beim 8 mal 56 miteinander multipliziert oder durcheinander teilt. Also es ist einfach nur Vergrößerung und Durchmesser werden in einen mathematischen Bezug gegeben und daraus kommt dann eine Zahl und die soll jetzt für die Qualität des Fernglases stehen. Was ich damit sagen will, da hat jetzt ein 8x42 Fernglas von einer Top-Qualität, also das teuerste, was man kaufen kann, das spielt sich dann so im Bereich 3000 Euro ab mit Hochpräzisionsoptiken und einer Lichttransmission, also Licht, was durch diese ganzen Linsen kommt von irgendwie 95%, hat dann die gleiche Lichtstärke wie ein 8x42 mit Gurkenglas oder wo man aus einer Bierflasche das Glas da eingeflanscht hat. Also was ich damit sagen will, ist es eine mathematische Größe und keine physikalische. Also es wird jetzt nicht die optische Qualität gemessen. Und daher finde ich diese Zahlen, die jetzt nur mathematisch aus Vergrößerung und dem Objektivdurchmesser hergeleitet werden, wirklich nur bedingt hilfreich, eigentlich gar nicht. Eigentlich braucht man die gar nicht, also ich brauche sie nicht. Okay, wenn wir jetzt diesen Vergrößerungsfaktor und den Objektivdurchmesser nehmen, welche Zahlen sind denn da zu empfehlen? So viel Vergrößerung wie möglich oder auch so viel Objektivdurchmesser wie möglich oder so wenig. Was ist denn zu empfehlen? Da geht es jetzt darum, was wollt ihr damit machen? Also erstmal die Vergrößerung. Was die meisten Leute haben und womit die meisten Leute auch gut klarkommen, ist 8- oder 10-fache Vergrößerung. Es gibt auch einige, die haben 7-fach, ist auch okay. Wenn man jetzt Vögel beobachten will, oder häufig auf großen Flächen steht, wo man ein bisschen weiter gucken möchte, ist 7-fach fast ein bisschen wenig, dann würde ich schon zu 8- oder 10-facher Vergrößerung raten. Das ist eigentlich so der Standard. Noch eine größere Vergrößerung. Ich hatte früher mal ein 12x45 von Zeiss. Und da kam ich ganz gut mit zurecht. Vielen ist das zu wackelig. Also je größer die Vergrößerung, umso wackeliger wird das Bild. Dir bringt ja nichts an größeres Bild, wenn du es dann so stark verwackelst, dass du am Ende weniger siehst, als wenn es weiter weg wäre. Also eigentlich ist bei vielen, gerade die vielleicht nicht so eine ganz ruhige Hand haben, ist fast die kleinere Vergrößerung das 8-mal ein bisschen beliebter als das 10-fach. Ich habe jetzt ein 10x42 und komme damit sehr gut zurecht. Das 12x45 zum Beispiel hatte auch den Nachteil, das hatte damals noch nicht so ein großes Weitwinkelobjektiv und hat dadurch auch ein kleineres Gesichtsfeld. Dieses Sehfeld ist für mich eine wichtige Kennzahl. Die sagt aus, wie groß, wie breit ist das Bild, was ich sehe in einer Entfernung von 1000 Metern. Also ich gucke auf eine große Fläche und in 1000 Meter Entfernung, wie breit ist das Bild von links nach rechts, was ich sehen kann? Und das waren eher 80 Meter Breite bei meinem alten Glas und das war eher so ein Tunnelblick, dafür eine starke Vergrößerung. Jetzt habe ich eins um die 130 Meter, das ist natürlich ein großer Unterschied. Also man kann sagen, je größer die Vergrößerung, umso kleiner wird dieses Sehfeld. Wie gesagt, da gibt es dann auch nochmal Ferngläser mit einem Weitwinkel, die können das so ein bisschen ausgleichen. Aber das ist für mich zum Beispiel eine Kennzahl, die wichtig ist, gerade wenn ich zum Beispiel auch Vögel beobachten will, weil da geht es manchmal doch recht schnell, weil die bewegen sich ja blöderweise auch und dann muss ich es auch schnell am Himmel finden können, das Flugobjekt, oder auch mal Flächen absuchen können, also Baumflächen, wo sitzt jetzt ein Vogel oder wo bewegt sich was gut getarnt am Boden, dann ist es manchmal ganz gut, ein großes Bild zu haben und das ein bisschen dann ruhen zu lassen, also nicht zu bewegen, das Glas, um dann zu sehen, wo bewegt sich das Tier. Und dann ist einfach eine größere Fläche, die ich im Blick habe, wichtig. Kommen wir an der Stelle vielleicht auch schon genau zu dem, was auch wichtig ist, was häufig in diesen Tests und Vergleichstabellen vergessen wird. Das ist halt die optische Qualität. Ich will euch jetzt nicht langweilen oder auch nicht über Globus-Effekte und einigen anderen Spezialistenkram sprechen. Das müsst ihr dann vielleicht selbst auch herausfinden. Ich gebe euch gleich aber auch noch mal ein paar Tipps. Was ich nur jetzt schon mal als Botschaft raushauen will, was wichtig ist, dass ihr das ganze Seefeld, dass ihr nicht nur 120, 130 Meter Seefeld habt, sondern das auch nutzen könnt. Also, dass diese Optik bis zum Rand möglichst scharf ist und dass auch gut Licht reinkommt, dass es ein kontraststarkes Bild ist, ein kontrastreiches Bild, das ihr also vernünftig sehen könnt. Und das ist der Unterschied, den ich sehe oder den ich auch bemerke, gerade wenn ich mit meinen anderen Leuten unterwegs bin, wenn wir Greifvögel kartieren und Greifvögel beobachten. Dann sehen wir zum Beispiel einen Greifvogel kreisen am Himmel und das Licht ist vielleicht nicht so gut. Man hat Gegenlicht, man hat so einen komischen, weiß bewölkten Himmel und eigentlich ist der braune Bussard, ist aber nur als schwarze Silhouette sichtbar. Dann ist genau der Unterschied von preiswerteren Gläsern, dass sie diese schwarze Silhouette größer sehen. Und ich habe halt eine ziemlich teure Optik, ein ziemlich teures Fernglas. Und dann sieht man die Zeichnung und die Farben noch. Das ist also so ein bisschen der Unterschied. Bei schlechten Bedingungen besseres Sehen und Identifizieren des Vogels. Also der holt noch mehr dann raus, als ich mit bloßem Auge sehe. Und das ist natürlich notwendig, wenn es für mich wichtig ist, Vögel zu identifizieren. Wer sich ein bisschen in der Ornithologie oder auch so in der Tierwelt auskennt, der weiß, manchmal ist es halt wichtig zu wissen, ist der Bauch jetzt weiß oder ist er zart rosa? Ist das Bein fleischfarben oder hat es einen Orangeton? Das ist, manchmal sind die Unterschiede klein und subtil und verändern sich auch mal. Und da sind sowas halt einfach wichtige Hinweise. Also von daher, das macht am Ende dann ein wirklich gutes Glas aus. Und die etwas günstigeren Gläser, da komme ich gleich noch zu, haben manchmal auch die Tendenz, auch so Beschichtung zu haben, die das Bild ein bisschen schönen, also ein bisschen frischer und lebendiger machen bei gutem Licht. Aber dafür kommt halt nicht so viel Licht durch und sind nicht so kontraststark bei schlechten Bedingungen. Okay, aber wir waren ja noch bei den beiden Zahlen. Die Vergrößerung haben wir, glaube ich, abgehandelt. Ich glaube, 8- oder 10-fach ist für die meisten einfach eine gute Wahl. Jetzt die zweite Zahl. Es gibt so ganz kleine Taschengläser und es gibt das Argument auch, ja, es ist besser, ein kleines, nicht optimales Glas dabei zu haben, was ich aber dabei habe, als das größere, bessere Glas zu haben und das Licht zu Hause in der Schublade, weil ich es nicht mitnehme auf den Spaziergang, auf die Wanderung. Da ist, glaube ich, was dran und für die Geld jetzt kein Problem ist, ist es vielleicht gut, beides zu haben. Also nur so ein kleines Taschenfernglas zu haben, da wird mir einiges fehlen. Es hat einfach auch Nachteile. Zum Beispiel werden diejenigen, die so ein kleines, ganz leichtes Glas haben, also das ist dann so ein 8 oder 10 mal 21, 8 oder 10 mal 25, so diese Größe. Das ist so die Größe, wie man früher gesagt hat, das ist so ein Opernglas. Die gibt es aber auch in mittlerweile bemerkenswerter, guter, optischer Qualität, auch für ordentliche Preise, teils über 1000 Euro. Die haben aber den Nachteil, dass erstmal wirklich nicht so viel Licht reinkommt, weil einfach der Objektivdurchmesser schon sehr klein ist. Und vor allen Dingen kann man da auch die Hand nicht so ruhig halten. Zumindest viele Leute tun sich schwer und man hat so ein Gefühl, man braucht schon so ein bisschen Gewicht, so als Gegendruck in der Hand, um die Hand ruhig zu halten. Das kann man aber gerne selber mal ausprobieren, wenn man damit zurechtkommt. Warum nicht? Also nur, das wäre jetzt nicht meine Empfehlung, aber für Leute, die sagen, ich hänge mir auf keinen Fall so ein Ding um den Hals, ich will immer was dabei haben, da muss man es halt einfach ausprobieren. Da gibt es auch von den renommierten Marken gibt es auch solche Taschenferngläser. Da gibt's, das hat jetzt eine von meinen Seminarteilnehmerinnen sich auch von Swarovski CL heißt die Serie davon so ein 10x30 geholt. Das ist eigentlich so ein schöner Kompromiss aus leicht und klein, handlich irgendwie zusammenklappbar und dabei aber auch gute optische Qualität und so eine mittlere Größe. Also da habe ich auch durchgeguckt, das sah wirklich ganz gut aus. Aber gut, das ist eigentlich das Thema Taschenfernglas. Eher so was, was in Richtung Zweitglas geht. In der Größe so 30, 32, finde ich, geht es los, dass man eigentlich ein Fernglas hat, was groß genug ist, dass gut Licht reinkommt, was man gut in der Hand haben kann, was man ruhig halten kann, womit man länger schauen kann. Und dann bis 42, 45 eigentlich ist eine vernünftige Größe. Also alles, was 8- oder 10-fache Vergrößerung hat und dann so von 32 bis 42 geht im Schnitt, ist erstmal ein guter Kompromiss, ist so ein Allround-Bereich, den kann man eigentlich für alles benutzen. Was darüber hinausgeht, es gibt auch 50er, 54er, 56er hinten als Objektivdurchmesser. Das sind sogenannte Dämmerungsgläser. Das sind eigentlich Jagdgläser. Also für Jäger, die abends Ansitz machen, auf dem Hochstand sitzen, da das Wild sehen wollen. Wenn das Licht nicht mehr so gut ist, da brauchen die ein Objektiv, was viel Licht reinlässt. Ne? Also großer Durchmesser. Da gibt es jetzt aber auch noch, jetzt kommen wir zum Alter, da gibt es noch die Hürde, dass der Mensch altert und auch die Augen altern. Und da gibt es wieder so einen rechnerischen Wert, das ist die Austrittspupille, auch wieder eine Formel mit der Vergrößerung und dem Objektivdurchmesser. Und wenn die größer ist, als du in der Lage bist, deine Pupille zu öffnen, dann hast du davon nichts mehr. Und man sagt so als Faustformel, wenn man so 40, 50 Jahre erreicht hat, dann bringt dir eigentlich so ein Dämmerungsglas, also so ein großes 50er, 54er, 56er Glas, gar nichts mehr, weil dein Auge das Licht nicht mehr nutzen kann. Also weil die Pupille sich nicht mehr so weit öffnen kann. Das muss man eigentlich nur behalten. Da ist man mit einem lichtstarken 8x42 oder so, ist man besser bedient und sieht also kein Prozent weniger als mit dem großen Glas. Das vielleicht noch dazu. Ja, dann gibt es noch eine Spezialität. Es gibt Ferngläser mit 15, 20-facher Vergrößerung von wenigen Herstellern. Ich glaube, es gibt was von Canon. Ich glaube auch Kite. So, es gibt so wenige Hersteller, die haben Ferngläser mit Bildstabilisatoren. Also ähnlich wie bei einer Kamera mit einem großen Zoom. Die machen das Bild dann ruhiger. Da hat zum Beispiel auch Stiftung Warentest hat dann zwei dieser Gläser zu Testsiegern gemacht. Ganz viele Firmen ausgeschlossen, also gar nicht erst getestet, die Optik, weil die hatten da so ein Schadstoffproblem. Also ich glaube, PRKs waren da drin. Wie war das noch? Chemie-LK, 100 Jahre her. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe oder irgendwie sowas ist eine große Schadstoffgruppe, kann teilweise auch über Haut aufgenommen werden, also ist wirklich nicht mit zu spaßen. Gibt es aber in ganz vielen Gegenständen, teilweise sogar in Lebensmitteln. Also gibt es jetzt nicht nur in Ferngläsern und waren da zum Beispiel auch in Neoprengurten, auch in dieser Gummiarmierung, also alles, was sich so weich anfühlt und waren in ganz vielen Ferngläsern drin. Da gibt es jetzt einige Hersteller, die darauf reagiert haben und zum Beispiel die Gurte ausgetauscht haben. Also da müsstet ihr euch dann, wenn ihr euch für ein Glas interessiert und euch das wichtig ist, selber nochmal informieren. Also bringt euch da einfach auf den neuesten Stand. Gibt es das Problem noch oder nicht? Naja, in diesem Test hat es aber dazu geführt, dass viele auch wahrscheinlich gute Gläser gar nicht optisch getestet wurden und am Ende waren auf Platz 2 und 3 von den Top 3 waren dann solche bildstabilisierten Gläser. Die haben manchmal das Problem, dass sie ein bisschen schwer sind. Da gibt es inzwischen noch leichtere. Aber vor allen Dingen dieses Seefeld ist häufig auch klein und die sind meist auch nicht so ganz lichtstark. Ich habe selber, muss ich sagen, durch so ein Ding noch nie geguckt. Kann nur sagen, ich bin jetzt wirklich viele Jahre draußen unterwegs und bin häufig da unterwegs, wo auch andere Profis sind. Ornithologen, sehr gute Fotografen, also professionelle Fotografen, Tierforscher, alle, die sich draußen herumtreiben und Vögel, andere Tiere auch in Dämmerung beobachten, weit weg beobachten. Gerade ich bin ja häufig in der Lausitz, da geht es häufig auch um weite Distanzen. Ich habe noch nie einen von diesen Leuten gesehen, der so ein Glas hat. Also ich halte das für keine gute Wahl, ohne es zu kennen. Das ist vielleicht so ein bisschen gewagt, aber allein daran, dass wirklich keiner die Dinger hat, ist für mich ein Zeichen, weil das ist keine neue Erfindung. Die gibt es schon mindestens 15 Jahre auf dem Markt. Und meine Vermutung ist allein auch von diesen technischen Daten, die ich da teilweise sehe, dass die einfach ein Lichtproblem haben. Einfach, also zum Teil einfach ein kleines Seefeld. Und weil auch die Okulare klein sind und ich weiß nicht, wie die das Bild jetzt stabilisieren, aber dass nicht viel Licht ankommt, das heißt in der Dämmerung oder auch bei diesen nicht so guten Lichtverhältnissen hat man einfach Probleme, vernünftig zu gucken. Das ist meine Vermutung, ohne es zu wissen. Aber sonst, wenn ihr die Gelegenheit habt, probiert es gerne mal aus. In irgendeinem Podcast von Naturfotografen gab es einen, der hat doch mal durch so einen Kite geschaut und war da ganz begeistert. Also, aber ich glaube, nur auf einer Messe, dann halt auch nicht draußen. Also, ich sage mal, also für mich, wie gesagt, wichtig auch, wie funktioniert ein Glas in nicht so gutem Licht, bei Gegenlicht auch. Wie ist das so mit Lichtstreuung? Wie viel Licht kommt eigentlich rein? Wie kontrastreich ist es? Und weil ich ja auch zum Beispiel Wölfe oder andere Wildtiere in der Dämmerung beobachte, auch wie lange kann ich denn damit gucken? Gut, das vielleicht noch zu diesen Stabilisatorgläsern. Ja, dann vielleicht zu den Preisen. Also was gibt's da überhaupt? Also es geht ja wirklich los bei irgendwie 29 Euro und es hört irgendwie auf bei ja sogar mehr als 3.000 irgendwas. Also da gibt's natürlich so ganz teure Gläser, die dann auch noch über 3.000 kosten. Die haben meistens noch so Entfernungsmesser drin. Das ist für manche Jäger wichtig oder vielleicht auch für manche Forscher, für den normalsterblichen Beobachter nicht, sag ich mal. Da hört dann die Welt bei 3.000 Euro ungefähr auf. Das sind so die teuersten Gläser von Swarovski und fängt aus meiner Sicht an bei ja so circa 300-400 Euro. Es gibt auch darunter Gläser, wo manche Leute sagen, da komme ich auch mit gut klar. Prüft das selber, guckt euch die Randschärfe an, guckt euch, wie gesagt, Vögel bei schlechtem Licht an und fällt dann selber die Entscheidung. Ich sage jetzt mal, also ich habe durch viele Gläser in der Preisklasse geguckt. Ich finde es sinnvoll, ein Glas zu kaufen, wo man wirklich auch ein paar Jahre Spaß dran hat, wenn man häufiger draußen ist und nicht dann nach einem halben Jahr schon wieder ein neues kauft. Und da gibt es zum Beispiel auch von Kowa diese BD-Serie, die ist ganz vernünftig. Es gibt von Nikon, manche sagen Prostaff ist schon gut. Ich finde die Monarch 7-Serie eher besser. Es gibt von Zeiss diese günstige Serie Terra ED. Die ist dann nicht in Deutschland hergestellt, aber hat auch eine ganz brauchbare Qualität. Also das sind Gläser, die haben auch manche Leute aus meiner Greifvogel AG, mit denen ich häufig auch umgehe und auch in den Kursen wird das häufiger empfohlen und die Leute, die diese Gläser haben, sind damit auch zufrieden. Steiner, Skyhawk zum Beispiel, das ist auch ganz gescheit. Das ist so diese Klasse, so, das geht so von 350 bis 500 Euro ungefähr. Da spielen die sich alle ab. Da kann man auch mal gucken, was ist da gerade im Angebot. Und wie gesagt, das sind jetzt nicht irgendwie die einzigen, die was taugen, sondern das sind die, wo ich was zu sagen kann, weil ich einfach Leute kenne, die die Gläser haben und auch schon länger haben und wo ich dann häufiger auch mal durchgeguckt habe, einfach um den Vergleich mal zu haben. Genau, also das ist aus meiner Sicht so die Einstiegsklasse. Da gibt es natürlich auch eine Mittelklasse, also eine günstigere Klasse, Von den Top 3, das ist halt Swarovski, Zeiss und Leica. Das sind so diese, wo sich die Top-Gläser in der Preisklasse so von 2.000 bis 3.000 Euro abspielen. Und die haben auch immer noch so eine Mittelklasse. Bei Zeiss ist das Conquest. Und die anderen haben auch Serien in dem Bereich zwischen so 1.000 und 2.000 Euro. Und das sind auch wirklich gute Gläser. Also da kann man auch nicht viel falsch machen. Aber wenn man jetzt sagt, ich mache das beruflich oder das ist für mich so ein Herzensding. Ich bin einfach immer draußen und ich gucke für mein Leben gern. Na, also wenn man richtig so eine emotionale Verbindung hat zur Naturbeobachtung und das ist so ein Lebensding, dann würde ich mir wirklich überlegen, entweder habe ich das Geld und kaufe es mir oder ich spare darauf hin und besorge mir wirklich so ein richtig gutes Glas. Das ist schon ein Unterschied. Also es macht einen Unterschied. Und was der Unterschied ist, habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, das ist zum einen wirklich die naturgetreue Farbwiedergabe. Das ist das große Seefeld, das ist die Klarheit des großen Seefeldes und die Präzision. Und ich sehe einfach schneller wirklich den Vogel, dann vielleicht auch von nicht so günstigem Hintergrund. Ich bin schneller im Fokussieren und da kommt es auch drauf an. Es hat eine gute Tiefenschärfe. Also ich hol das wie mit so einem Teleobjektiv, mit einer guten Kamera aus so einem Gebüsch hole ich den Vogel dann da raus und er sieht ganz, ganz plastisch aus. Und nicht zuletzt, wo ich es wirklich immer deutlich sehe, ist abends in der Dämmerung. Also wenn wir zum Beispiel auf Wölfe warten an so einem Ausguck, dann ist es so, dass die Leute mit den günstigeren Gläsern früher nichts mehr sehen. Ich kann dann eigentlich noch eine halbe Stunde länger da stehen. Und das macht dann schon was aus, weil das genau die Zeit ist, wo dann vielleicht die Tiere gerade rauskommen. Na, das muss man sich einfach überlegen. Ja, also wie gesagt, es gibt noch eine Mittelklasse, es gibt diese Einstiegsklasse, es gibt diese Profiklasse. Wie viel einem das jetzt wert ist, das muss dann jeder selber entscheiden. Ich habe es nicht bereut, so viel Geld auf den Tisch gelegt zu haben. Ich finde diese, also für mich ist einfach gute Optik, auch einfach Lebensqualität. Also weil das erfreut mein Herz, da die Natur so schön sehen zu können. Und da bin ich ganz dankbar für, dass ich mir das leisten konnte. Ja, dann vielleicht noch die Frage, was ist denn jetzt das Beste? Ich hatte schon gesagt, es gibt eigentlich so diese drei Marken, die seit langer Zeit den Markt ja, beherrschen. Also oben anführen, könnte man sagen, die so Technologieführer sind. Das sind Zeiss und Swarovski und Leica. Und was man jetzt da bevorzugt, ist, glaube ich, eher ein bisschen so ein subjektives Ding und Geschmackssache. Die tun sich so viel nicht. Da hat immer der eine in dem einen Aspekt mal die Nase vor, dann kommt der andere mit einer anderen Serie wieder hinterher. Den einen wird vielleicht auch ein besserer Service als den anderen nachgesagt. Also da will ich jetzt irgendwie kein Urteil zu abgeben. Guckt, was euch da gefällt. Also das ist am Ende, ist das eine Bild ein bisschen neutraler, das andere ein bisschen kühleres Bild, das andere ein bisschen kontrastreicher. Das ist am Ende Geschmackssache, also macht am Ende keinen Unterschied, finde ich. Vielleicht noch eins, es ist auch immer so ein bisschen die Frage, was ist mit alten Gläsern? Muss ich mir so ein neues Glas kaufen? Kann ich mir das alte vom Opa nehmen? Der hatte doch auch ein Zeiss im Schrank liegen. Das ist so eine Sache. Also ich habe mir so ein Dämmerungsglas mal geholt von Hensoldt. Das war ja auch so ein Optik, eigentlich Vorläuferfirma von Zeiss, auch aus Wetzlar damals. Das ist eigentlich das Vorgängerglas des Zeiss Dialyt. Und das war das Hensoldt Dialyt. Und es war ein ziemlich gutes Glas. Ich habe da durchgeguckt, das war im bombastischen Zustand optisch, aber kein Vergleich zu aktuellen Gläsern. Und sowas kenne ich in der Breite. Und das hat, glaube ich, vor allen Dingen mit den Beschichtungen zu tun. Also gerade in der Optikbearbeitung und gerade in dieser Beschichtungstechnologie hat sich noch ziemlich was getan in den letzten Jahren. Das wird schon immer noch besser. Und damit werden die Gläser immer noch lichtstärker. Es gibt auch immer mehr Gläser, die einen guten Weitwinkel haben. also die, was hinter zum größeren Seefeld führt. Und dann gibt es mehr Probleme mit Streulicht, ne, weil mehr Licht auch reinkommt und aus komischen Winkeln reinkommt. Die Linsen sind ja auch gewölbt. Und das wird unter anderem auch mit Beschichtung gemacht, ne? Also dass mehr Licht nicht reflektiert vom Glas, sondern da rein geleitet wird, dass dieser Kontrast entsteht, dass möglichst viel Licht durch die verschiedenen Linsen, es sind ja mehrere Linsen im Fernglas, durchgeleitet werden, dass also möglichst viel Licht durchkommt, ne? Also mein Glas hat zum Beispiel eine Lichttransmission von 95%. Also nur 5% kommen hinterher nicht in meinem Auge an. Und das ist halt ein Top-Wert. Und das wird durch Beschichtung und gute Optik erreicht. Und ich glaube, gute Gläser, also da die besten Gläser haben teilweise 100 Beschichtungsschichten übereinander. Das sind ganz feine, häufig so Metallpartikel, die dann da drauf, ich weiß nicht, gedampft werden oder was, ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird. Aber das ist höchst kompliziert und da gab es schon in den vergangenen Jahren auch noch Fortschritte, sodass, glaube ich, schon, wenn man jetzt, ich weiß nicht, also die aktuelle Top-Reihe von Swarovski ist jetzt die EL. Wenn man davon zum Beispiel die EL, nee, Moment, NL ist, glaube ich, die aktuelle. Und die EL ist die Vorläuferreihe. Und wenn man davon jetzt noch ein gutes, und die gibt es immer noch in neu zu kaufen, wenn man sowas jetzt gebraucht kriegt, 10 Jahre alt, ist das bestimmt noch ein Top-Glas, ne? Also das meine ich damit nicht. Aber wenn man jetzt ein 20, 30 Jahre altes Glas hat, dann sind die Unterschiede selbst bei Top-Gläsern teilweise schon recht groß. Oder ist das, was ich so mitgenommen habe? Ja, und vielleicht, wo wir bei der Beschichtung sind, ganz zum Abschluss auch noch, wenn ihr dann ein gutes Glas habt oder auch nur ein 300-Euro-Glas ist dann vielleicht auch schon gutes Glas, sollte man damit auch umgehen. Also schmiert bitte nicht über die Gläser drüber. Nicht mit dem T-Shirt, nicht mit der Hand, nicht mit dem Tempotuch. Das verkratzt es. Also Blütenpollen, Staub ist überall, ist auf dem Glas und ihr hobelt euch praktisch diese Beschichtung runter, die so wichtig sind. Also am besten ist wirklich so Druckluft dabei zu haben, so einen kleinen Blasebalg oder sowas. Und das Fernglas dann nach unten zu drehen, dass der Staub auch runterfallen kann. Das abzupusten erstmal, dann so einen Optikpinsel zu haben, das abzupinseln. Und dann mit einem Mikrofasertuch, was gut verpackt ist, wo auch kein Staub dran ist, darüber ganz vorsichtig, also nicht rubbeln oder so. Ja, aber da gibt es auch Anleitungen nochmal auf den Herstellerseiten. Man kann auch, also die meisten Gläser sind mittlerweile wasserdicht, die kann man auch unter warmem Wasser einfach abspülen. So, das ist besser, den Staub so loszuwerden, als darüber zu schmieren. Also macht, was ihr wollt, aber schmiert da nicht drüber. Meint nicht, hier mein T-Shirt ist sauber, so, da macht ihr euch das teure Glas kaputt. Das vielleicht noch am Ende. So, das war's erstmal. Habt ihr Kommentare, andere Einschätzungen? Habe ich irgendwo Unfug erzählt? Haut es raus, schreibt mir das gerne. Oder auch wenn ihr noch mal gute Tipps habt für Gläser, ja, her damit.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.